Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Jens Riva.
Hallo und ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind.
Guten Abend.
Wie es aussieht, wenn Hurricane Milton durchs Land gezogen ist, das weiß noch keiner. Fest aber steht, schon in wenigen Stunden soll der womöglich stärkste Wirbelsturm in der Geschichte des US-Bundesstaates Florida auf Land treffen. Millionen Menschen folgen den eindringlichen Appellen der Behörden. Die Bürgermeisterin von Tampa warnte, wenn sie sich entscheiden, in einem der Evakuierungsgebiete zu bleiben, dann werden sie sterben. Klingt ein wenig nach hyperdramatischem Untergangsszenario à la Hollywood, aber offenbar ist die Gefahr sehr real. Am späten Abend Ortszeit soll Hurricane Milton auf die Westküste treffen. Entlang von mehr als 480 Kilometern Küstenlinie sollen die Menschen ihre Häuser verlassen. US-Präsident Biden hat seine Deutschlandreise abgesagt mit der Begründung, es gehe in Florida um Leben und Tod. Und Donald Trump sorgt in dieser Ausnahmesituation durch Falschmeldungen für Verunsicherung. Über den heutigen Tag Kerstin Klein.
Der Blick aus dem Weltall macht das Ausmaß von Milton deutlich. Und auf der Erde lassen die Vorboten erahnen, was da in den nächsten Stunden auf Florida zukommt. Im Süden zog am Morgen ein Tornado über Land. Millionen Menschen sind den Aufforderungen der Behörden gefolgt und haben die Region verlassen. So einen Sturm hatten wir noch nie und ich lebe seit 38 Jahren hier. Manche finden Zuflucht in Notunterkünften in der Nähe. Jeder sorgt sich, haben wir noch ein Haus, in das wir zurückkehren können? Wir können den Wind aushalten, aber die Flut, das wollen wir nicht riskieren. Wie hoch die Sturmflut ausfallen könnte, veranschaulicht CNN mit dieser Grafik. Das Wasser, auch die größte Sorge der Behörden. Dieser Sturm ist schlimmer als alles zuvor. Und während man sich vor dem Wind verstecken kann, hat man beim Wasser keine Chance. Das Wasser tötet Menschen. Milton ist der zweite große Hurricane innerhalb von 2 Wochen, nach Hurricane Helene, der durch Florida, Georgia und North Carolina fegte. Eine Tragödie für die Menschen vor Ort, aber auch längst Thema im Präsidentschaftswahlkampf. Niemand hat so einen Sturm je so schlecht gemanagt wie diese Regierung. Kamala gibt Gelder des Katastrophenschutzes für illegale Einwanderer aus. Solchen Falschinformationen setzt Präsident Biden heute Fakten entgegen. Der Katastrophenschutz habe Personal, Wasser, Lebensmittel, Generatoren in die Region entsandt. Die Republikaner behaupten, wir geben das Geld statt für diese Krise für Migranten aus. Was für eine absurde Behauptung, das ist schlicht falsch. Und die Behauptungen werden noch verrückter. Eine Abgeordnete sagte, die Regierung kontrolliere das Wetter. Das ist mehr als lächerlich. Der schlauste Vater der Welt steht auf dem T-Shirt dieses Mannes, der sich demonstrativ in den Wind stellt. Doch schlau ist das offenbar nicht. Mit jeder Stunde wird der Wind heftiger. In der Nacht soll das Auge von Hurricane Milton auf Land treffen und einmal quer von West nach Ost über Florida ziehen.
Kerstin Klein in Washington. Wie ist die Situation im Moment?
Also es sind tatsächlich schon einige Straßen und Brücken mittlerweile gesperrt worden. In der Region Tampa zum Beispiel, einem großen Ballungsraum, da haben die Behörden gesagt, wer jetzt noch da ist, entgegen aller Warnungen, der soll nicht mehr versuchen, da noch rauszukommen. Das ist einfach zu gefährlich, sondern er soll versuchen, sich eine möglichst sichere Unterkunft zu suchen. Und dann sind aber auch schon jetzt mehrere tausend Helfer vor Ort. Die Biden-Harris-Regierung hat den Katastrophenschutz dorthin geschickt, der republikanische Gouverneur, die Nationalgarde mobilisiert. Da sind zum Beispiel auch Retter dabei, die spezialisiert sind auf Wasserrettung. Das ist ja, wie wir gehört haben, die ganz große Sorge, diese Sturmfluten, die 3 Meter oder höher auf Land treffen könnten.
Und inwiefern können der Hurricane und die Diskussion über die Hilfe für die Menschen Auswirkungen auf die Präsidentschaftswahl haben?
Das ist im Moment noch schwer abzusehen, aber was ganz klar zu erkennen ist, ist, dass beide Parteien versuchen, das für sich zu nutzen. Die Republikaner und Donald Trump, indem sie der aktuellen Regierung Handlungsunfähigkeit vorwerfen und es teilweise eben auch mit glatten Lügen, die einer Überprüfung nicht standhalten. Und die beiden Harris-Regierungen auf der anderen Seite, indem sie ihre Handlungsfähigkeit besonders betonen. Bei dem Briefing heute, das wir im Beitrag gesehen haben, war auch Kamala Harris mit dabei. Also ist auch das Zeichen dafür, wir sind da, wir kümmern uns um die Leute. Wer mit seiner Botschaft durchdringt, das ist am Ende wahrscheinlich sogar in Florida nicht, aber in North Carolina oder Georgia, zwei wichtigen Swing States, möglicherweise sogar ein ausschlaggebender Faktor. Auf jeden Fall wird es da darauf ankommen, wie schnell da jetzt den Menschen, die immer noch unter den Auswirkungen leiden, geholfen wird. Möglicherweise hat das am Ende auch einen Einfluss auf den Wahlausgang.
Dankeschön, Kerstin Klein. Ja, lassen wir uns den Hurrikan nochmal von unserem Wetterexperten einordnen, von Carsten Schwanke. Carsten, ein Wirbelsturm mit solcher Vernichtungskraft, sowas hört man bei uns nie. Wie kommt das?
Wir haben es mit tropischen Wirbelstürmen zu tun. Und ganz wichtig, tropische Wirbelstürme, egal ob Taifun oder Hurricanes, entstehen über warmem Ozeanwasser. Und wenn wir uns mal die Wassertemperaturen weltweit anschauen, die wir zurzeit haben, überall da, wo es hier rot ist, dann sehen wir eben, wir haben ja jetzt das Ende des Sommers auf der Nordhalbkugel, dann sehen wir eben diese warmen Wasserflächen im Atlantik, im Indischen Ozean und im Pazifik. Genau das sind die Gebiete, wo diese tropischen Wirbelstürme entstehen. Und wir haben mal die Zugbahnen rausgesucht, und zwar zwischen 1985 und 2005. Wir sehen zum einen, die meisten gibt es übrigens im Pazifik, weil hier die Wasserfläche, die sehr warm ist, noch deutlich größer ist, aber eben auch in Nordamerika auf der einen Seite, auf der pazifischen und auf der Atlantikseite gibt es diese tropischen Wirbelstürme. Übrigens ganz interessant, nicht am Äquator, weil eben auch die Erdrotation eine Rolle spielt. Die funktioniert hier nicht. Deshalb muss man etwa 7 Grad nördliche Breite, 7 Grad südliche Breite sich befinden. Ab da fangen große Gewitterwolken an, diese Erdrotation zu spüren und fangen eben auch an, sich zu drehen.
Herr Carsten, nun hat ja erst vor genau 2 Wochen der Hurrikan Helene in den USA für große Verwüstungen gesorgt. Ist diese Hurrikan-Häufung dort Zufall oder kommt da womöglich noch mehr?
Das ist eine ganz klare Folge des Klimawandels. Wir sehen hier wirklich 1:1 die Folgen der steigenden Temperaturen. Nicht nur die steigenden Lufttemperaturen, sondern eben vor allem die steigenden Ozeantemperaturen. Und ganz wichtig, wir sehen nicht, dass es eine Häufung der Hurricanes oder der tropischen Wirbelstürme gibt. Aber die, die sich bilden, die bekommen mehr Energie, die werden gefährlicher. Und so sehen wir es zum Beispiel hier bei der Wassertemperatur vom Golf von Mexiko. Seit 1940, gerade in den letzten 20, 30 Jahren, rapide angestiegen. Je wärmer das Wasser ist, desto höher die Windgeschwindigkeit. Eine 2 Grad höhere Wassertemperatur führt bei einem Hurricane zu einer Windgeschwindigkeit, die um 80 Kilometer pro Stunde höher liegt. Und deshalb intensivieren sich auch die vorhandenen tropischen Wirbelstürme stärker. Hier zum Beispiel die Anzahl der tropischen Wirbelstürme im Nordatlantik, die ist innerhalb von nur 24 Stunden von einem Sturm der Stufe 1 zu einem der Stufe 4 geschafft haben. Auch das eine starke Zunahme. Und noch ein Rekord. Ein Satellitenbild von vor 3 Tagen vom 6. Oktober. Noch nie gab es im Oktober 3 tropische Wirbelstürme im Atlantik zur gleichen Zeit. Also etwas, was wir im Jahr 2024 zum ersten Mal sehen.
Dankeschön, Carsten, für den Moment, worauf wir uns hier einstellen müssen. Darüber sprechen wir gleich am Ende der Sendung nochmal. Also ein Herbst nicht mit den schönsten Aussichten weltweit. Auch bei uns kann von einem goldenen Herbst keine Rede sein, wenn es um die Wirtschaft geht. Denn die sogenannte Herbstprognose der Bundesregierung fällt wesentlich düsterer aus als noch im Sommer erwartet. Statt eines leichten Wachstums dürfte das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 0,2% schrumpfen. Kein lang ersehnter Rückenwind für die Konjunktur also, sondern weiter große Flaute. Ja, was tut man da am besten? Vor allem den eigenen Rücken gerade machen, hat zumindest Bundeswirtschaftsminister Habeck heute geraten. Dazu Jannik Penz aus Berlin.
Für Robert Habeck ein unangenehmer Termin. Der Bundeswirtschaftsminister muss vor der versammelten Presse erklären, warum es mit der Wirtschaft nicht läuft. Statt des erhofften Wachstums ist nun klar, die Wirtschaft rutscht weiter in die Rezession.
Ja, es gibt Probleme, es gibt Herausforderungen und die Herausforderungen sind größer, als wir sie uns vielleicht eingestanden haben in den letzten Jahren.
Die Zahlen sind eindeutig. In den vergangenen 10 Jahren wuchs die deutsche Wirtschaft zunächst noch zuverlässig, 2020 dann der massive Einbruch durch die Corona-Krise. Nach einer kurzen Erholung ging es dann aber immer weiter bergab. Seit die Ampel regiert, wird die Entwicklung deutlich schlechter. Für Habeck eine schwierige Situation. Seine Ambitionen auf das Kanzleramt sind ein offenes Geheimnis. Ein Traum, der sich schnell erledigen könnte, sollte die Wirtschaft weiter schwächeln. Die Union im Angriffsmodus, Menschen und Wirtschaft seien durch den ständigen Ampelstreit stark verunsichert.
Dieses Misstrauen und diese Unsicherheit made in Germany ist wirklich gemacht durch Herrn Habeck. Und ich bin erstaunt, dass er denkt, dass wir ihn als Kanzler dann auch noch brauchen.
Habeck verteidigt sich, verweist auf strukturelle Probleme, zu wenig Fachkräfte, zu viel Bürokratie. Wirtschaftsexperten sehen das ähnlich. Die Ampel sei mitverantwortlich für die schlechte Lage, aber es gebe auch andere Faktoren.
Ein Teil der aktuellen Schwierigkeiten in der Wirtschaft, die kommen von außen. Die Energiekrise, die ganzen Probleme in China, das hätte eine ganz andere Bundesregierung genauso zu spüren bekommen. Ein anderer Teil der Krise, die wir gerade haben, ist aber hausgemacht. Die permanenten Streitigkeiten in der Ampel führen eben zu extremer Verunsicherung bei den Konsumenten und bei den Unternehmen.
Auch Wirtschaftsvertreter kritisieren, insgesamt handle die Ampel zu langsam und zu lasch.
Wenn ich keine Verlässlichkeit habe, gibt es Unsicherheit und Investitionen werden woanders stattfinden. Und ja, wir haben in einzelnen Fragen nach wie vor noch nicht die Entscheidungen, die wir benötigen, um wirklich in Investitionen zu gehen.
Habeck will nun lieber positive Zahlen zeigen. Die Inflation gesunken, die Reallöhne gestiegen.
Hier wieder haben die Menschen netto mehr Geld. Das heißt also, in den letzten 3, 4 Quartalen sind die Menschen wieder wohlhabender geworden.
Habeck ist sich sicher, bald werden die Menschen ihr erspartes Geld auch wieder ausgeben und so die Wirtschaft ankurbeln. Die Zahlen sollen besser werden, möglichst noch vor der kommenden Wahl.
Mit derzeit düsteren Aussichten kämpfen auch Menschen, die gern aktiver Teil unseres Wirtschaftsalltags wären. Junge Leute, die aber wegen des persönlichen Päckchens, das sie im Leben tragen, oft nicht die Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, die sie bräuchten und auf die wir, nicht zuletzt wegen des Fachkräftemangels, auf keinen Fall verzichten sollten. Und es geht da nicht um Einzelfälle, sondern um einen neuen Negativrekord. Fast 3 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 34 Jahren haben keinen Berufsabschluss. Zwar werden Auszubildende weiter dringend gesucht, aber wer nicht sofort reinpasst in einen Betrieb, hat es schwer. Mittendrin im hessischen Gießen aber, da hat Arne Bartram einen Ort gefunden, an dem viele ihr wertvolles Potenzial doch noch freilegen.
Das sieht schon mal ganz toll aus, was du hier gemacht hast. Von der Passgenauigkeit kann man ja auch wirklich nichts Negatives sagen.
Ein paar Handgriffe noch, dann hat Laura es geschafft und aus ein paar Holzbrettern eine Kiste für Schuhputzbürsten gebaut.
Also den Boden hätte ich schon, der war auch schon festgeschraubt, wie man das hier sieht.
Die 19-Jährige macht eine Ausbildung zur Schreinerin in der Jugendwerkstatt Gießen. In einer Firma hat es mit dem Ausbildungsplatz nicht geklappt, weil sie eine Lernschwäche hat.
Hier wird halt das Arbeitstempo an einen selber angepasst. Und das ist halt hier der andere Punkt. Also hier wird das Tempo an dich angepasst und nicht an die Montage.
Seit mehr als 40 Jahren bekommen junge Menschen wie Laura hier eine zweite Chance, um ins Berufsleben zu starten. Viele haben die Schule oder eine erste Ausbildung abgebrochen und standen vor dem Nichts. Ausbilder Waldemar Hehn und seine Kollegen sind für sie da. Ihr Ziel, niemanden aufgeben.
Das macht schon stolz, weil wir ja die Menschen, die man sonst fast grob zu sagen abgeschrieben hat, die Möglichkeiten gibt, weiterzukommen. Und wenn man sieht, wenn die Menschen hier rauskommen, es gibt Betriebe, die haben sich selbstständig gemacht, beziehungsweise haben ihren Meisterbrief gemacht, die haben eine Anstellung bekommen, Meisterschule und dann auch selbstständig gemacht.
Fast alle hier schaffen es später auf den ersten Arbeitsmarkt. Finanziert wird die Ausbildung in der Jugendwerkstatt zum Großteil aus dem Bundeshaushalt. Doch die Regierung will sparen. Und das könnte am Ende bedeuten, dass auch die Jugendwerkstatt weniger Geld bekommt, befürchtet die Leiterin.
Im schlimmsten Fall würde das bedeuten, dass wir die Ausbildung in dem Spektrum, wie wir es im Moment haben, nicht mehr anbieten können. Und das würde für viele Jugendliche bedeuten, dass sie ihre Ausbildung nicht zum Erfolg bringen können.
Heißt Sozialleistungen statt Ausbildung und Job. Sparen an der falschen Stelle, findet Marcel. Er hat vor einigen Jahren seine Ausbildung in der Jugendwerkstatt abgeschlossen, arbeitet jetzt als Zerspanungsmechaniker in einer großen Firma im Kreis Gießen, die Maschinen für Lebensmittelverpackungen herstellt.
Man hat ja immer von sich selber gedacht, man ist jetzt der schwierige Mensch, der irgendwie ein bisschen Scheiße hinter sich hat und gerade Die Jugendwerkstatt war da immer eine sehr große Hilfe in der Richtung.
Warum findest du es wichtig, dass es die Jugendwerkstatt gibt?
Dass gerade Menschen wie ich, die eben diese Probleme und Vorgeschichten haben, die Chance bekommen, auch auf dem ersten Arbeitsmarkt richtig Fuß zu fassen. Weil auch ich für mich will es beweisen können, dass ich es kann.
Marcel hatte als Jugendlicher Aggressionsprobleme. Es gab oft Stress zu Hause. Eine erste Ausbildung musste er damals abbrechen. Seine zweite Chance hat er dann aber genutzt und darauf ist er stolz.
Ich habe mich nicht hier noch mal irgendwo normal arbeiten sehen. Also das Arbeitsleben war für mich irgendwann abgeschlossen.
Zurück in der Jugendwerkstatt. Nächstes Jahr will Laura hier mit ihrer Ausbildung fertig werden und danach als Schreinerin arbeiten.
Egal wo, es wird immer Schreiner gesucht. Nicht nur Schreiner, sondern jede Handwerk. Das ist in der Zeit auch ziemlich wichtig. Also da habe ich weniger Angst, dass ich nichts finde.
Die Jugendwerkstatt Gießen hat Laura wieder Hoffnung gegeben auf eine berufliche Zukunft. Sie wünscht sich, dass weiter genügend Geld da ist, um auch anderen eine zweite Chance zu ermöglichen.
Selten ist das Europaparlament in Straßburg Schauplatz für einen großen politischen Showdown. Heute aber war so ein Tag, denn Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán setzte heute auf Provokation und nicht auf versöhnlichere Töne, die manche von einem Mann, dessen Land gerade die Ratspräsidentschaft innehat, wohl eher erwartet hätten. Aber der Rechtspopulist griff Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen scharf an. Er fordert in Anlehnung an den bekannten Make America Great Again Slogan von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump erneut Make Europe Great Again. Christian Feld.
Während die Linke ein antifaschistisches Lied anstimmt, gibt es gegenüber von rechts außen Applaus im Stehen. EU-Parlament in Straßburg, es ist ein Tag mit einem umstrittenen Gast, Viktor Orbán. Es ist ein Tag, an dem auf einen Handkuss ein harter politischer Schlagabtausch mit der Kommissionspräsidentin folgt. Ein Tag, an dem Vorstellungen aufeinanderprallen. Beispiel Migration. Ungarn ist stolz auf seine Zäune an den Außengrenzen, droht demonstrativ damit, Migranten mit Bussen nach Brüssel zu fahren. Heute fordert Orbán Asylverfahren nur außerhalb der EU, auch wenn das gegen erst kürzlich gefasste gemeinsame Beschlüsse ist. Ohne Hotspots außerhalb können wir die Europäer nicht gegen illegale Migration verteidigen. Wenn wir jemanden erst einmal reinlassen, können wir ihn nie wieder heimschicken. Von der Leyen hört Orbán zu, es folgt eine außergewöhnlich scharfe Reaktion. Ein Vorwurf, ungarische Behörden hätten verurteilte Schlepper vor Ende ihrer Strafe aus dem Gefängnis entlassen. Das ist kein Kampf gegen illegale Migration, das beschützt nicht unsere Union. So wirft man nur die Probleme über den Zaun des Nachbarn. Orbán soll während der EU-Ratspräsidentschaft eigentlich Brücken bauen, Kompromisse aushandeln. Doch gleich zu Beginn im Juli geht er auf Reisen, die er Friedensmission nennt. Mit dem Rest der EU ist das nicht abgesprochen. Der Ärger ist groß, vor allem über den Besuch bei Wladimir Putin. Manche geben die Schuld am Krieg nicht Putins Streben nach Macht, sondern dem Streben der Ukraine nach Freiheit. Herr Orbán, Sie sind kein Patriot, Sie sind nur ein nützlicher Idiot von Russland und China. Das ist die Realität. In Orbáns Realität trägt die Kommissionspräsidentin die Schuld an der Situation in der Ukraine. Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir diese Verliererstrategie ändern, auf die wir gerade setzen. Schlecht geplant, schlecht umgesetzt. Und so endet eine Debatte in Straßburg, bei der sich Lager zeigen. Die einen sind voll des Lobes für Orbán, während die anderen ihrer Kritik freien Lauf lassen.
Ja, Christian Feld in Straßburg. Christian, wie hast du diesen Tag im Parlament heute erlebt?
Mein Eindruck war, dass das dann doch relativ ruhig erstmal begonnen hat. Ja, da haben ein paar Abgeordnete vor der Sitzung draußen dann noch ein paar Protestschilder hochgehalten. Aber so richtig kam die Schärfe erst im Verlauf dieser Sitzung. Und meine Erklärung ist, das lag einfach daran, dass Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin sehr klar Positionen bezogen hat. Sie hat Orbán direkt in vielen Punkten kritisiert. Und da ging es dann doch um sehr Grundsätzliches. Welche Vorstellung von Europa wird sich auf Dauer durchsetzen? Orbán betont ja immer wieder, die nationalen Interessen müssten sich durchsetzen. Darum ging es, weniger Entscheidungen aus Brüssel. Ja, und dagegen steht dann Ursula von der Leyen, die für diesen Gemeinschaftsansatz steht, große Probleme gemeinsam anpacken. Ja, und so standen sich dann die beiden stellvertretend für diese beiden Pole im Plenum gegenüber.
Und Viktor Orbán ist mit seiner Haltung in der EU offenbar nicht allein. Wie groß ist denn die Unterstützung für seinen rechtspopulistischen Kurs?
Ja, lange Zeit hatte man ja doch den Eindruck, Orbán ist ein bisschen isoliert in der EU. Wir erinnern uns an einen Gipfel, der noch gar nicht so lange her ist. Da war es 1 gegen 26 und da ging es um eine Entscheidung zur Unterstützung der Ukraine. Und dann musste man Orbán quasi zum Kaffeetrinken rausschicken, um eine Entscheidung fällen zu können. Allerdings würde ich sagen, Orbán ist nicht mehr so isoliert. Er hat Unterstützer hier im Parlament. Die haben zwar nicht die Mehrheit, aber die haben ihn heute auch deutlich unterstützt. Und dann ist da die Entwicklung in den Mitgliedstaaten, zum Beispiel in Österreich, wo die Rechtsaußen doch stark gewonnen haben. Oder zweites Beispiel, die Niederlande. Geert Wilders stellt zwar nicht die Regierung, indem er Regierungschef ist, er bestimmt aber die Politik maßgeblich mit. Und auf diesen Trend setzt Orbán.
Dankeschön, Christian Feld in Straßburg. Heute ist der 9. Oktober. Vor genau 5 Jahren ging ein großer Schock durch Halle an der Saale und ganz Deutschland, als ein Rechtsextremist versuchte, mit brutaler Waffengewalt in die Synagoge einzudringen. Er wollte ein Blutbad anrichten, während die Menschen drinnen Gottesdienst feierten. Yom Kippur, den höchsten jüdischen Feiertag. Heute gedachte man in Halle der abscheulichen Tat. Um 11:45 läuteten die Kirchenglocken der Stadt zur Erinnerung an den Beginn des Anschlags. Ein besonderes Gedenken also heute in einer Zeit, in der unverhohlener Hass auf Juden auch in Deutschland weiter erschreckend zunimmt. Aus Halle, Ingo Groß.
Es sind Angehörige der Opfer, Augenzeugen und viele andere, die heute vor der Synagoge Blumen niederlegen. 5 Jahre ist die Tat her, doch der Schmerz ist bei vielen noch allgegenwärtig. Auch in der St. Ulrichskirche versammeln sich Hunderte zum Gedenken. Religionsvertreter und Politiker sitzen neben Hinterbliebenen, die sich seit dem Attentat neuen Realitäten stellen müssten.
Umso bewegender ist es, so viele Menschen heute hier versammelt zu sehen. Und es erfüllt mich mit Hoffnung, in viele Gesichter zu sehen, die Solidarität und Mitgefühl ausdrücken.
Am Nachmittag besucht der Bundespräsident den Tatort, an dem der Attentäter wahllos 2 Menschen getötet hatte.
Es ist für die Betroffenen, für diejenigen, die Angehörige verloren haben und auch diejenigen, die überlebt haben, ein bitterer Tag. Aber ein Tag, an dem wir uns gemeinsam erinnern und uns gemeinsam in die Pflicht nehmen, dass solche Dinge nicht wieder vorkommen.
9. Oktober 2019, kurz nach Mittag. In der Synagoge feiern Gläubige den höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, als das Gotteshaus angegriffen wird von einem Mann mit selbstgebauten Schusswaffen und Sprengsätzen. Überlebende erinnern sich.
Ich dachte schon, dass das antisemitischer Natur ist. Aber ich hätte mir nicht denken können, dass da jemand ist mit einem ganzen Waffenarsenal, der versucht, uns umzubringen.
Während die Besucher der Synagoge um ihr Leben fürchten, hält die Eingangstür dem Angriff stand. Der Täter zieht weiter, tötet eine Passantin auf der Straße und einen jungen Mann in einem Dönerimbiss. Er filmt seine Tat und überträgt sie live im Internet. Heute, 5 Jahre später, kämpfen Angehörige, Überlebende und Zeugen mit dem Trauma des Erlebten.
Es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Der 9. Oktober, das ist so ein Riss einfach, wirklich ein Riss, der nicht wieder zusammengeht.
Ein Bruch im Leben der Betroffenen, ausgelöst durch Antisemitismus und den Hass eines Mannes, der seine Gewaltfantasie Realität werden lassen wollte. Verurteilt wurde er zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherungsverwahrung. Die Schutzmaßnahmen rund um die Synagoge wurden seitdem deutlich erhöht. Auch um ein Zeichen gegen den wachsenden Antisemitismus zu setzen, stehen die Menschen heute Abend auf dem Marktplatz in Halle.
Und jetzt zu den weiteren Kurznachrichten des Tages mit dir, Jens. Ja.
In Leipzig wird heute ein Schlüsselmoment in der neuen deutschen Geschichte gefeiert. Auf den Tag genau vor 35 Jahren waren dort 70.000 Menschen friedlich gegen das DDR-Regime auf die Straße gegangen. Ihre Botschaft, wir sind das Volk, löste auch andernorts Massenproteste aus und gilt als Wendepunkt auf dem Weg zum Fall der Mauer. Bei einem Festakt in Leipzig würdigte Bundeskanzler Scholz heute den Mut der Demonstranten. Sie hätten Weltgeschichte geschrieben.
Noch schnell ein Gruppenfoto der politischen Prominenz. Danach beginnt er. Der Festakt zum 35-jährigen Jubiläum Friedliche Revolution. Begleitet vom Leipziger Gewandhausorchester. Bundeskanzler Scholz zollt in seiner Rede den Menschen seinen Respekt, die damals auf die Straße gingen.
Der 9. Oktober 1989 hat die Welt verändert. Die mutigen Bürgerinnen und Bürger in Leipzig haben an diesem Tag die Welt verändert.
Mehr als 70.000 Menschen protestierten damals für Freiheits- und Bürgerrechte in der DDR. Noch ahnte niemand, dass darauf wenig später Mauerfall und Wiedervereinigung folgen würden. Ein großes Thema beim Festakt heute, der Krieg in der Ukraine und der Wunsch vieler Ostdeutscher auf eine diplomatische Lösung mit Russland.
Viele fordern, dass die Ukraine keine Waffen mehr aus Deutschland bekommt. Und das alles angeblich aus Liebe zum Frieden. Mich erinnert das daran, wie der Friedensbegriff in der DDR missbraucht wurde.
Beim Friedensgebet in der Nikolaikirche bedankte sich Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko für die Hilfe an sein Land. Höhepunkt der Feierlichkeiten ist das Lichtfest in der Stadt, das jedes Jahr tausende Menschen mitgestalten.
Frankreichs Staatschef Macron empfängt morgen den ukrainischen Präsidenten in Paris. Am Freitag reist Zelensky weiter zu Gesprächen mit Kanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier. Die Besuche von Zelensky folgen auf die Verschiebung des großen Ukraine-Solidaritätsgipfels in Ramstein. Dieser war eigentlich für Samstag geplant. Nachdem US-Präsident Biden wegen des Hurrikans abgesagt hatte, wurde das Treffen mit Vertretern von mehr als 50 Ländern allerdings vertagt. Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an drei Proteinforscher. Das hat die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm mitgeteilt. Die eine Hälfte erhält der US-Amerikaner David Baker für ein von ihm entwickeltes, computergestütztes Proteindesign. Die andere Hälfte teilen sich die Briten Demis Hassabis und John Jumper für die Vorhersage der komplexen Strukturen von Proteinen mithilfe künstlicher Intelligenz. Die beiden Wirbelstürme Helene und Milton haben für viele Menschen im Bundesstaat Florida verheerende Folgen. Sie bedrohen sogar die gesamte Volkswirtschaft der USA. Große Versicherungskonzerne und Analysten an der Wall Street versuchen bereits, die Kosten einzuschätzen. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Der eine Sturm hat schon große Schäden hinterlassen. Bei dem anderen ist noch völlig offen, wie verheerend er sich auswirken wird. Nach Schätzungen der Agentur Moody's könnte sich der Gesamtschaden durch Hurricane Helene auf bis zu 100 Milliarden Dollar belaufen. Dies wäre die Größenordnung von Katrina 2005 in New Orleans, die für die Versicherungswirtschaft bis dato teuerste Naturkatastrophe. Bei Milton rechnet man im allerschlimmsten Fall sogar mit bis zu 200 Milliarden Dollar Gesamtschaden. Durch Helene und Milton drohen der gesamten US-Wirtschaft Einbußen in einen Bereich von 2% der Wirtschaftsleistung. Und Verbrauchern drohen höhere Preise für Nahrungsmittel, denn die Hurricanes vernichten ganze Ernten, in Florida zum Beispiel Orangen und Zitronen.
Und damit zur Überraschung des Tages, und die kommt von Jürgen Klopp. Lange hat er es nicht ausgehalten. Im Mai hatte Klopp ja als Trainer beim FC Liverpool aufgehört, weil ihm die Energie fehlte. Dann wollte er pausieren, war aber so ehrlich einzugestehen, er wisse, er könne nicht einfach herumsitzen, muss er bald auch nicht mehr, denn aus The Normal One, wie er sich selbst in Liverpool mal genannt hat, wird ab Januar der Global Head of Soccer. Sowas wie das Fußball-Superhirn beim österreichischen Energiegetränkehersteller Red Bull. Über Klopps neuen Schluck aus der Pulle, Andreas Ahn.
Nur 6 Monate nach seiner selbst auferlegten Pause kehrt einer der erfolgreichsten Fußballtrainer der jüngeren Vergangenheit zurück. Kloppo is back, aber nicht etwa als Coach eines Vereins, sondern als Manager beim Red Bull-Konzern.
Vor ein paar Monaten habe ich gesagt, dass ich mich nicht mehr an der Seitenlinie sehe, und das ist nach wie vor der Fall. Ich möchte wieder lernen. Wenn man einen Job macht und alle 3 Tage spielen muss, hat man kaum Zeit dafür. Und jetzt habe ich die Zeit und die Möglichkeit, und ich möchte sehen, fühlen und herausfinden, was nützlich ist für den Fußball und den Fußball auch weiterentwickeln. Im Mai hatte Klopp nach 9 Jahren seinen Trainerposten beim FC Liverpool aufgegeben. Begründung: keine Energie mehr. Jetzt geht es für den Champions-League-Sieger zum Energy-Drink-Hersteller. Als Global Head of Soccer wird er für die weltweiten Fußballaktivitäten des österreichischen Getränkekonzerns zuständig sein. Entscheidende Person hinter dem Wechsel soll Ex-RB Leipzig-Vorstand und jetziger Geschäftsführer von Red Bull Oliver Minzlaff sein. In einer Pressemitteilung bezeichnete er Klopp als Gamechanger für das Engagement des Konzerns im internationalen Fußball.
Red Bull hat mit Jürgen Klopp einen der erfolgreichsten Trainer verpflichtet der letzten 10 Jahre. Erfahrung, Expertise kommt da mit ins Haus. Und natürlich gibt es auch diese Rolle als Sympathieträger, die Jürgen Klopp immer ausgefüllt hat und die Red Bull ganz gut tun kann, um das Image aufzupolieren.
Das könnte aber in Deutschland ein größeres Projekt werden. Denn viele Fans, gerade in Dortmund, haben Jürgen Klopp immer als Fußballromantiker verehrt.
Also für uns Dortmunder ist das natürlich enttäuschend, das muss man schon sagen. Wir haben ja nicht gerade eine Fanfreundschaft mit den Dosensportvereinen.
Ja, für mich hat es einen paden Beigeschmack, man ist so ein bisschen enttäuscht, ne? Aber Geld regiert die Welt, ne?
Haben sie in ihrem ganzen Konsortium wenigstens jetzt mal einen vernünftigen rumhängen. Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen, tut mir leid.
Für den ehemaligen Erfolgstrainer von Borussia Dortmund heißt es ab Anfang Januar Telefon statt Taktiktafel, Chefsessel statt Trainerbank. Seine Rolle, sagt Klopp, mag sich geändert haben, aber die Leidenschaft für den Fußball und die Menschen, die den Fußball zu dem machen, was er ist, habe sich nicht geändert. Bis dahin heißt es: Ich freue mich sehr, aber bis dahin bleibe ich noch im Urlaub. Wir sehen uns im Januar.
Ja, ein neuer Job für Jürgen Klopp. Dazu die Meinung von Andreas Neumann von Radio Bremen.
So ein Schock. Dieser sympathische, bodenständige und frisch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Jürgen Klopp geht ausgerechnet zu Red Bull. Warum macht der Mann bloß sowas? Ja, Überraschung, vermutlich wegen der Kohle. Dass Kloppo ein finanzieller Selbstoptimierer ist, das tropft aus jedem seiner zahlreichen hochdotierten Werbeverträge. Und die Trainerjobs in Dortmund und Liverpool waren ja auch keine bei prekären Arbeitervereinen, die kaum ihre Spieler bezahlen können. Aber der Mann hat es geschafft, das Image des Kumpels von nebenan zu behalten, der dem ehrlichen Ballspiel verpflichtet ist. Und so kann ich jeden gut verstehen, der jetzt enttäuscht ist darüber, dass ihr Kloppo ausgerechnet zum Fußballkonzern Red Bull geht. Wo bleibt denn da die Fußballromantik? Aber bitte Leute, diese Romantik ist doch längst tot. Und mal ehrlich, wäre es denn romantischer gewesen, wenn Kloppo als Trainer zu den Bayern gegangen wäre oder zu einem anderen reichen Verein, der ihn bezahlen kann? Ich finde, Jürgen Klopp hat alles Recht der Welt, sich jetzt in ein neues berufliches Abenteuer zu stürzen, als Topmanager bei einem durchstartenden Fußballunternehmen. Ein Unternehmen, das aus Österreich auch und insbesondere in unsere Liga schielt und dort München, Leverkusen oder auch Frankfurt den Kampf angesagt hat. So gesehen, Kloppo kommt auch zurück in die Bundesliga, um dort aufzumischen. Und das gefällt dann ja vielleicht sogar manchem Fußballromantiker.
Die Meinung von Andreas Neumann. Und jetzt kommt Carsten Schwanke noch mal ins Spiel. Carsten, schauen wir noch auf unser Wetter. Wie wird's denn?
Und wir schauen auf einen ehemaligen Hurricane. Wir bleiben bei diesem Thema, denn der ehemalige Hurricane Kirk, der hat sich abgeschwächt zu einem Herbsttief. Und das kommt gerade schon im Westen Deutschlands an. Und deshalb fangen wir mal mit dem Standbild an. Wir haben 2 Themen heute Nacht, vor allem Starkregen, besonders in Nordrhein-Westfalen. Und in der 2. Nachthälfte jetzt ab Mitternacht beginnen Sturmböen bis Orkanböen. Zunächst auf den Bergen des Schwarzwaldes, später im Verlauf der Nacht auch auf der Schwäbischen Alb. Aber lassen wir uns das Ganze mal loslegen. Dieser Regen beschäftigt wirklich alle Menschen gerade im Westen Deutschlands und er dehnt sich weiter aus bis Richtung Ostseeküste, wo es auch bis morgen Vormittag einschließlich weiter regnet. Dann kommen hier aus Westen am Nachmittag ein paar Schauer oder einzelne Gewitter dazu. Aber es gibt dann eben auch ein paar Wolkenlücken, Platz für ein paar Sonnenstrahlen. Insgesamt lockert es dann morgen Nachmittag und morgen Abend weiter auf. Der Regen hat dann auch aufgehört. Die Temperaturen nachts meistens 12 bis 17 Grad. Tagsüber sind es 13 bis 16 Grad, ganz im Osten bis zu 20 Grad. Die weiteren Aussichten sehen deutlich freundlicher aus am Freitag. Freitag und Samstag nur vereinzelt etwas Regen. Der Freitag ziemlich kalt, der Samstag ein bisschen wärmer.
Dankeschön, Carsten. Das war's von uns, von den Tagesthemen für heute. Wir geben sofort weiter an den politischen Talk.
Zudem gleich Sandra Maischberger ihre Gäste empfängt.
Tja, und morgen sind wir dann wieder für Sie da, dann mit Ingo Zamperoni an dieser Stelle.
Tschüss.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen restlichen Abend. Tschüss.